Guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Gottesdienst hier in Werlau. Alle, die da sind, das ist wunderschön. Es ist auch schön, wenn die Reihen ein bisschen gefüllt sind. Das ist toll. Ja, zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, ich danke dir, dass wir heute hier zusammenkommen können, um auf dein Wort zu hören und von dir zu lernen. Du weißt, wie es in uns aussieht. Und im Moment ist so viel los auf unserer Welt, was uns beschäftigt, was wir kaum fassen oder aushalten können. So viel Not, Ungerechtigkeit, Verzweiflung, Krieg, Terror. Und wir sehnen uns danach, dass du Recht schaffst. Wir sehnen uns danach, dass alle Menschen in Frieden und Freiheit zusammenleben können. Herr, ich bitte dich, stehe den Menschen bei, die unter Gewalt und Unrecht leiden müssen. Ich bitte dich um Frieden in dieser Welt. Danke, dass du uns hörst. Danke, dass wir dir nicht egal sind. Du bist es, der uns Hoffnung auf Leben und Frieden gibt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ja, das Thema ist Vertrauen auf das Gebet. Und ich habe eine kurze Geschichte gefunden, die mich beeindruckt hat, die mir viel zum Nachdenken gegeben hat. Es ist der 5. Januar 1814. Der Krieg zwischen Dänemark und Schweden steht kurz vor seinem Ende. Vor den Toren der Stadt Schleswig stehen einige ärmliche Häuser. In einem von ihnen, etwas abseits, wohnt eine gläubige alte Frau, gemeinsam mit ihrem Enkel, einem Studenten. In jener Nacht ziehen plündernde Soldaten übers Land und jene Häuser sind ein willkommenes Ziel. Die alte Frau hat große Angst und in ihrer Not wendet sie sich an Gott. Eine Mauer um uns baue, bittet sie. Der Enkel will seiner Großmutter klarmachen, dass Gott nicht in einer Nacht eine Mauer um das Haus bauen kann und dass sie ihrem Schicksal ins Auge sehen müssen. Doch die alte Frau ignoriert seinen Einwand und betet einfach weiter. Man hört, wie die Soldaten johlend in die benachbarten Häuser eindringen. Die Alte fährt fort zu beten und zu singen. Und zum Erstaunen des Enkels bleibt ihr Haus verschont. Am nächsten Morgen, als alles wieder ruhig ist, bittet die Großmutter ihren Enkel nachzuschauen, wie es den Nachbarn ergangen ist. Der junge Mann öffnet die Haustür und ist fassungslos. Eine mannshohe Schneewächte türmt sich vor dem Haus auf. Sie umgibt es wie eine hohe Mauer und hat die feindlichen Soldaten ferngehalten. Ja, Vertrauen, so ein Vertrauen ins Gebet, trotz der aussichtslosen Situation und auch ihrer Angst, ja durchaus berechtigt, hat mich schon tief beeindruckt. Und ich habe mich gefragt, warum mir das oft nicht so gelingt. Bin ich zu verkopft? Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Gott eingreifen kann, etwas verändern kann, auch wenn die Situation eigentlich auswegslos ist? Habe ich vielleicht Angst vor Enttäuschung, wenn etwas nicht erfüllt wird? Zweifel? Das sind so einige. Jeder kann sich das selber für sich mal beantworten, wie es euch damit geht. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf mir, so ist mir geholfen. So steht es in Jeremia 17, Vers 14. Und das ist auch der Losungsvers, der über dieser Woche steht. Und gleich in der Textlese und auch im Predigttext geht es auch um Krankheit und Heilung. Und vielleicht geht es dir gerade so, wie im Folgenden beschrieben. Du, mein Gott, wie fremd bin ich mir selbst geworden, seit ich krank bin. Alles ist so plötzlich gekommen. Ich habe nicht damit gerechnet. Meine Welt ist eng geworden. Ausgeschlossen bin ich vom ganz normalen Leben, ausgeliefert an Schmerzen und Schwäche, abhängig von fremder Hilfe. Zäh schleichen die Stunden dahin, tausend Fragen verfolgen mich. Ich lese die Sorge in den Gesichtern derer, die an mein Bett kommen. Ich gebe mich zuversichtlich, weil ich niemand zur Last werden will. Aber wenn ich allein bin, überfällt mich die Angst. Dann kommen die Tränen. Vor dir kann ich mich preisgeben. Du fühlst mit mir. Ich bin in deiner Hand. Mein Gott, ich möchte leben. Nimm mir die Angst. Lass mich empfänglich sein für deine heilende Kraft. Dir vertraue ich mich an. Du weißt, was werden soll. Ja, Vertrauen in Gott in allen Lebenssituationen, das wünsche ich euch und uns. Ich lese aus Markus 2 die Verse 1 bis 12. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus des Simon war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Ihnen alle verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten: Das ist Gotteslästerung. Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte: Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder diesem Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen: So etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle lobten Gott.
André Jusson, ein, würde ich sagen, guter Freund, den ich das zweite Mal, als ich in Brasilien war, zum ersten Mal kennengelernt habe, hat uns damals sehr viel geholfen, viel unterstützt. Das nächste Mal, wo ich dort war, habe ich euch auch schon von ihm erzählt. Da hat er massiv unter seiner Arbeit gelitten, weil er durch Corona das Verbot hatte, überhaupt aus der Tür rauszugehen. Er durfte also über Monate das Haus nicht verlassen. Und von dem habe ich Ende letzter Woche erfahren, dass er jetzt Blasenkrebs hat. Er ist seit 2 Jahren verheiratet. Die haben einen Sohn, der jetzt gerade 2 Monate alt ist. Wenn man sowas hört und die Menschen einem wichtig sind, einem etwas wert sind, dann geht einem vieles, vieles durch den Kopf. Ich wusste vom letzten Mal, dass wenn es ihm richtig schlecht geht, es ist äußerst schwierig, mit ihm überhaupt in Kontakt zu kommen. Es hat aber geklappt. Und ich habe am Freitag, war das glaube ich, für ihn beten können. Andrea hat das übersetzt. Er hat sich gefreut, dass ich so ein paar Worte Portugiesisch auch zwischendurch kann und wir uns auch so schon ein bisschen verständigen können. Aber das Eigentliche ist einfach, dass sowohl er als auch ich den Eindruck hatten, das war jetzt nicht umsonst. Gott handelt, obwohl er in medizinischer Behandlung ist, auch wenn das in Brasilien ohne viel Geld nicht so ganz einfach ist, aber es geht. Und trotzdem war ihm das sehr wichtig. Und er hat sich sehr gefreut, er war sehr dankbar dafür, dass wir das so machen konnten und dass es möglich ist, einfach so übers Telefon dann auch für jemand zu beten. Ein Bereich, der schon wichtig ist in unserem Leben. Und es ist einer der Wachstumsbereiche für das geistliche Leben. Und das möchte ich diesem Gedanken für heute Morgen wirklich vorausstellen. Vertrauen auf das Gebet, Vertrauen darauf, dass Gott handelt, kann einem nicht nur die Feinde vom Hals halten, wie wir es eben gehört haben, sondern heilen, verändern, vergeben, ganz, ganz vieles tun, wenn ich nur offen dafür bin. Gott möchte uns beschenken mit dem Gebet. Und deswegen ist dieses Gebet für mich etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich lese uns den Predigttext für heute Morgen, den ich ausgesucht habe, weil es unter anderem eben auch der Lesungstext oder der Predigttext in den evangelischen Kirchen heute ist. Aus Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Soweit dieser Predigttext für heute Morgen. Im ersten Punkt geht es mir darum, dass das Gebet die Beziehung zu Gott grundsätzlich stärkt. Beten ist nicht nur eine Sache dafür, wenn es mir gerade mal so schlecht geht, dass ich sage, jetzt hilft nur noch beten, was ja eigentlich von den meisten, die das sagen, gar nicht mal so gemeint ist, sondern die denken einfach, es war's. Pech gehabt. Es ist eben so. Aber manchmal hilft wirklich nur noch beten. Und manchmal hilft beten. Nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Nicht immer zu der Zeit, wo wir das gerne hätten. Aber Gott greift ein. Für Gott ist es wichtig, dass wir alles, was wir auf dem Herzen haben, mit ihm teilen. Man kann sich fragen, warum? Gott weiß doch sowieso. Er weiß, was wir denken, er weiß, was wir fühlen, er kennt uns, er weiß genau, wo wir sind, was wir tun, er kennt uns durch und durch. Warum muss ich ihm das dann auch noch sagen? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wie das war, als eure Kinder ganz klein waren. Schon sprechen konnten und wo ihr mitgekriegt habt, was sie gemacht haben. Sie das aber nicht unbedingt wissen. Und wie das dann ist, wenn sie dann kommen und sagen, du Papa, das habe ich gemacht. Oder das ist mir wichtig, das ist dem und dem passiert. Egal, ob ich das weiß oder nicht als Mensch, ich merke einfach, dass dieses Vertrauen des Kindes zu mir etwas ist, was die Beziehung festigt. Wir haben zu unseren Kindern normalerweise, wenn nicht irgendwas Schreckliches mit uns selber passiert ist, immer eine ganz vertrauensvolle Geschichte. Aber auch das wächst. Wächst, wenn wir erleben, wie unsere Kinder zu uns kommen. Und wenn es dann so eine Zeit gibt, wo sie das überhaupt nicht mehr tun, was auch fast alle Kinder durchmachen, kann das sogar wehtun. Man hat sie trotzdem genauso lieb wie vorher, aber man weiß, ach ja, die müssen da durch, hilft alles nichts. Und wenn sie dann wieder ankommen, du Papa oder du Mama, wie macht man das nochmal? Dann merkt man, jetzt ist das Vertrauen wieder da, jetzt ist diese blöde Phase rum. Und das ist einfach nur schön. Zu sehen, wie man so miteinander ins Gespräch kommt, das ist das, was Beziehung ausmacht. Das ist das, was eine Beziehung stärkt. Und genau dasselbe ist es auch, wenn wir unsere Beziehung zu Gott haben. Wenn wir das, was wir auf dem Herzen haben, mit ihm teilen, stärkt das unsere Beziehung zu ihm. Für mich ist das die letzten Jahre so gewesen, dass ich einfach immer wieder erlebt habe, dass ich nachts nicht vernünftig schlafen konnte. Also die ersten Monate, wo das war, habe ich mir Sorgen gemacht, weil ich ja wusste, wie das bei Heike gelaufen ist. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie wirst du damit fertig, wie kommst du durch den nächsten Tag durch. Und es gab manchen Tag, wo ich hundemüde war. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, du bist eigentlich blöd. Nimm's doch mal nicht so, dass du jetzt nicht schlafen kannst, sondern sieh's mal einfach so, du hast jetzt Zeit zum Beten. Und ich habe dann angefangen damit, dass ich diese Stunden, die ich nachts wach liege, immer noch zum Teil wach liege, einfach nutze, um in aller Ruhe für jeden Einzelnen in der Gemeinde, in meiner Familie, von meinen Freunden, meinen Bekannten, für jeden Einzelnen zu beten. Und erstaunlicherweise ist es nicht so, dass es meinen Schlaf dadurch vertreiben würde oder dass ich morgens dann nicht müde werde, das bin ich trotzdem. Aber irgendwie klappt der Tag trotzdem. Aber es ist was ganz anderes. Es regt mich nicht mehr auf, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Und es ärgert mich nicht unbedingt, weil ich weiß, jetzt habe ich eine Zeit mit meinem Papa, mit dem ich all das durchsprechen kann, was mich bewegt, was ich kenne, was um mich herum passiert, wo ich Fragen habe, wo ich Nöte habe, Sehnsüchte habe. Ihm sagen kann, was ich mir wünsche. Und eigentlich jedes Mal bitte ich ihn auch darum, dass er es doch schenkt, dass es in unseren Gemeinden wieder nach vorne geht, dass neue Leute dazukommen, dass wir richtig Erweckung erleben. Seit der Hilmar hier war, hat mich das nicht mehr losgelassen, das wirklich jeden Tag auch in mein Gebet mit reinzunehmen. Gott darum zu bitten, nimm doch die Decke von den Leuten, damit sie wach werden, damit sie die Chance bekommen zu erkennen, was sie tun. Wenn man sich gerade im Moment anhört, was von palästinensischer Seite so veröffentlicht wird, jetzt überall in den Medien, mittlerweile haben die Facebook wieder kräftig bombardiert mit allen möglichen Sachen, wo die den Leuten deutlich machen, alles, was ihr glaubt hier in Deutschland, ist völlig falsch. Ihr glaubt, dass die Juden die Armen wären und wir die Bösen. Aber die Wahrheit ist genau andersrum. Immer und immer wieder werden wir von Lügen von allen Seiten bombardiert. Und man steht dann da und fragt sich, wem kannst du denn jetzt noch glauben? Wie gut ist es dann zu sagen, Herr, ich weiß, wem ich glauben kann. Dir. Ich weiß, dass das, was du mir zu sagen hast, die Wahrheit ist. Ich weiß, dass das, was du mir sagst, mir hilft. Und deswegen komme ich mit meiner Not und mit meinen Fragen zu dir. Ich komme zu dir und ich bitte dich um Hilfe. Bitte, mach du, was auch immer, wieder gesund. Die Beziehung zu, wieder in Ordnung. Oder was auch immer uns belastet. Macht jemand von euch Schweres durch, so schreibt es Jakobus, der bete. Dann bete er. Also, das Schwere durchzumachen, ist eine gute Gelegenheit zum Beten. Wenn man es von der Seite sieht, ist es nicht immer so schwer. Es wird dadurch nicht leicht, aber manchmal leichter. Und man kann es einordnen und sagen, okay, Herr, vielleicht habe ich mir zu wenig Zeit für dich genommen, deswegen bete ich jetzt wieder öfter. Wenn jemand von euch Schweres durchmacht, dann bete er. Aber es gibt auch die anderen Seiten. Im nächsten Punkt, Gott freut sich darüber, wenn wir auch unsere Freude mit ihm teilen. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, so schreibt Jakobus, dann singe er Loblieder. Das kann man auch ins Gebet hineinnehmen, aber wie Luther das schon so schön ausgedrückt hat, wenn er sagt, wenn wir singen, beten wir zweimal. Wir beten mit unseren Worten und wir beten mit unserem Herzen, weil wir einfach das, was Gott zusammengestellt hat, die Worte und die Musik, die unser Herz berühren, die uns ansprechen, die uns Mut machen, die uns tragen, die uns Hoffnung geben, zusammennehmen. Wenn jemand von euch sich freut, eine Zeit der Ermutigung erlebt, erfährt, wie es positiv läuft, heißt es nicht, man soll aufhören zu beten, sondern dann doppelt beten. Der soll Loblieder singen, Gott die Ehre geben, uns nicht, was so unser Problem meistens ist, auf die eine Schiene ziehen, dass wir sagen, ach, es ist einfach so. Solange ich keine Not habe, muss ich ja nicht beten. Ich glaube, wenn wir diese Zeiten nutzen, die wir haben, Gott Loblieder zu singen, manchmal auch, wenn uns nicht mal danach ist, hilft uns das, zur Ruhe zu kommen, weil wir uns daran erinnern, wie dieser Gott ist. Wir erinnern uns daran, dass wir zu ihm kommen können als unserem lieben Vater, der sieht, was wir brauchen, der alles weiß, was nötig ist und der uns sogar Worte mit an die Hand gegeben hat, die uns helfen, wenn wir keine eigenen Worte mehr haben. Genau solche Worte finden wir auch in den Psalmen, wo viele Klagen sind, wo viel Leid geklagt wird, wo aber auch Loblieder sind, wo man Gott die Ehre gibt. Einfach nur so, weil man Gott kennt. Wichtig ist, es mit ihm zu teilen. Nicht nur, damit wir uns nicht alleine fühlen, das spielt gar keine Rolle dabei, aber es verändert sich, weil ich merke, ich bin nicht allein, sondern Gott ist mit dabei. Er steht mir zur Seite, er hilft mir und er schenkt mir schwere Zeiten, damit ich erkenne, wie er eingreift und wie er mir hilft. Und er schenkt mir Zeiten, wo alles prima läuft, wo ich mich freuen kann von ganzem Herzen und ihm dafür singen kann, weil er so gut ist. Und manchmal gibt es aber auch Zeiten, wo uns die Worte im Hals stecken bleiben. Egal, ob man sich beschäftigt mit dieser Auseinandersetzung im Nahen Osten, wo man sieht, egal was jetzt passiert, es werden unzählige Menschen massiv leiden. Egal was passiert, es kann gar nicht mehr anders laufen. Es werden unzählige Menschen massiv leiden, auf welcher Seite auch immer. Aber ohne dieses Leid wird es nicht weitergehen. Eine ganz schlimme Situation. Schmerzen, Leid, Tod. Das ist das, was dort auf uns wartet. Und das kann einem die Worte nehmen. Genauso aber auch, wenn wir in einer Situation stecken, wo wir so krank sind, dass wir alleine nicht mehr wissen, wie wir damit klarkommen sollen. Wo wir wissen, irgendwie passiert nichts. Ich bete dafür, aber es passiert nichts. Oder ich kann vielleicht irgendwann gar nicht mehr beten. Und dann ist es so, dass Gott uns Menschen zur Seite stellt, die uns unterstützen, wenn wir nicht mehr alleine können. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, dann wird ihm vergeben werden. Also, wenn jemand von euch krank ist, holt euch Hilfe. Holt euch Hilfe bei denen, wo man davon ausgeht, die sind geistlich so reif, dass man sie gerufen hat, die Leitung einer Gemeinde zu übernehmen. Und dann werden sie auch in der Lage sein, mit gutem Herzen, mit einem offenen, fröhlichen Herzen für die Menschen zu beten, die es im Moment so vielleicht gar nicht mehr richtig können, denen der Mut verloren geht. Und dann schreibt der Jakobus davon, sie sollen also zu ihm gerufen werden. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Da steht nicht, die sollen von sich aus gucken, wer krank ist und dann dahin marschieren, sondern da steht, wer krank ist, der soll sie holen. Der soll darum bitten. Warum? Warum soll man darum bitten? Ganz einfach. Weil da, wo ich jemand anderen darum bitte, helfe ich ihm zu verstehen, ja, ich habe die Hoffnung, dass das, was du tun wirst, mir hilft. Und wenn ich die Ältesten der Gemeinde zu mir rufe, weil ich nicht mehr alleine weiter kann, dann ist das eine ganz, ganz hilfreiche Geschichte. Dann ist es gut so, sie zu holen und mit den anderen zusammen zu beten und Gott zu flehen, dass er eingreift. Eine wichtige Sache, ich muss es wollen. Wenn ich es nicht will, wird es nichts bringen. Das Zweite, sie sollen ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Öl salben ist so eine Sache für sich, tut uns oder fällt uns schwer, heute zu sagen, wie das damals genau war. Wir wissen, dass in der Antike Öl benutzt wurde, um Wunden damit einzureiben, aber darum geht es hier, glaube ich, nicht. Wir wissen, dass das Öl ein Symbol ist für den Heiligen Geist. Das kann vielleicht schon eher der Fall sein. Und wir wissen, dass es manchmal so ist, dass man vorsichtig sein soll, anderen zu früh oder zu einer falschen Zeit die Hände aufzulegen. Und dann ist das Öl auch ein Schutz, der denjenigen, der betet, bewahrt. Geht in alle Richtungen. Es gibt viele, viele Erfahrungen, die Menschen damit gemacht haben, wenn sie sagen, ja, ich bin bereit, für den anderen zu beten und ich möchte das mir bewusst machen, indem ich meine Hände einreibe mit Öl oder indem ich jemanden ein Kreuz mit Öl auf die Stirn male oder wie auch immer man das tut. Da gibt es viele verschiedene Methoden. Aber das Entscheidende ist einfach, es ist nicht das Öl, was heilt. Das ist nicht die Medizin, sondern es geht darum, etwas zu tun, was wir in der Bibel lesen und wo wir einfach erleben können, wie Gott genau das, wenn wir ihm vertrauen und so handeln, wie er das möchte, auch nutzt und segnet und hilft. Und dann steht hier, ihr Gebet im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Es ist sehr unterschiedlich, wie man dieses Rettung bringen übersetzt. Der eine schreibt heilen, der andere meint, es wird ihm besser gehen. Der dritte meint, er wird weiterkommen. Das, was passiert, wissen wir nicht genau. Aber es wird den Kranken retten. Retten bedeutet zunächst einmal an Gott festmachen. An Gott festmachen. Und es gibt Menschen, für die man gebetet hat und gehofft hat, dass sie gesund werden, und Gott hat sie doch genommen. Aber zu wissen, er ist jetzt in Gottes Hand und es geht ihm jetzt besser, als hier auf dieser Erde jemals möglich wäre, ist dann eine ganz andere Möglichkeit auch zu gehen. Es gibt Menschen, für die war das Weggehen, das Sterben sehr, sehr schwer und dadurch, dass man für sie gebetet hat, wurde es irgendwann leicht. Und sie haben sich gefreut auf das, was kommt. Es gibt andere, die hat Gott geheilt. Wirklich geheilt, komplett gesund gemacht. Und es war nichts mehr da, spontan von jetzt auf gleich, manchmal über einen längeren Zeitraum, das ist sehr unterschiedlich. Aber Gott heilt, auch heute noch. Auch dafür haben wir hier Beispiele gehabt, die wir erlebt haben. Und das ist schön so. Und es tut gut und es macht Mut. Und manchmal hilft es einfach, auch mit dem, was Gott uns zumutet, leben zu können. mit dem, was Gott uns zumutet, leben zu können. Manchmal ist das schwer. Und ich kann beim besten Willen niemandem sagen, warum Gott an dem einen so handelt und an dem anderen so. Es sei denn, Gott würde es irgendwo ganz deutlich offenbaren, aber normalerweise von mir aus kann ich das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass da, wo wir als Menschen für einen Menschen beten, es immer gut ist für diesen Menschen. Etwas, was nie passieren wird, ist, dass diesem Menschen das schadet. Sondern es wird ihm immer gut tun. Gott möchte dem Kranken Rettung bringen. Und dann steht hier noch dieser Bereich, und wenn er Sünden begangen hat, dann wird ihm vergeben werden. Leider gibt es bis heute immer noch Leute, die meinen, man könnte das, was passiert, auf irgendwelche Sünden zurückführen. Es gibt gerade im Moment wieder ein neues Buch in einem renommierten Verlag erschienen, wo jemand über langen Zeitraum Sachen gesammelt hat, sodass er sagen kann, wenn dir der Rücken wehtut, dann hast du das gemacht, wenn du das hast, dann hast du das gemacht, dann musst du nur um Vergebung bitten und so weiter und so weiter und so weiter. Ich werde dieses Buch nicht mal lesen, um ehrlich zu sein. Weil ich weiß, da maßt sich jemand etwas an, was ihm nicht zusteht. Nicht jede Krankheit, nicht jeder Schmerz hat Sünde als Ursache. Vielleicht hat es die Ursache, dass wir in einer sündigen, gefallenen Welt leben. Das kann sein. Das würde ich absolut auch stehen lassen. Aber konkrete Sünde kann natürlich sein. Wir haben das Beispiel, was wir gehört haben aus Markus 2, von diesem Gelähmten, wo Jesus zunächst mal das in Ordnung bringt, was wichtig ist und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und erstaunlicherweise steht da nicht, dass der sich beschwert. Der wusste in dem Moment ganz genau, worum es geht. Der wusste genau, was los war, auch wenn wir das nicht wissen, müssen wir auch gar nicht. Aber er wusste es. Aber in anderen Fällen hat es mit Sünde nichts zu tun. Auch das kommt vor. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, was wir wie miteinander versuchen zusammenzukriegen. Aber, und das ist dieses Grundsätzliche, was der Jakobus dann im letzten Vers noch einmal zusammen reinbringt, Gebet füreinander reinigt, ich habe das mal so genannt, die Kanäle im Leib Jesu. Reinigt die Verbindungen, die wir untereinander haben. Da, wo wir unsere Schuld einander bekennen, einander um Vergebung bitten, wo wir ihm etwas angetan haben, da führt es dazu, dass das Vertrauen wächst. Führt es dazu, dass die Verbindung zunimmt, dass Miteinander gestärkt wird. Ganz einfach, weil wir all das, was wir einander antun, ja nun mal nicht einfach so im luftleeren Raum machen, sondern es hat Folgen. Und wenn diese Folgen wieder weg sind, ist es wieder in Ordnung. Und das ist so wichtig für uns in jeder Beziehung unseres Lebens. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und da bringt der Jakobus diese Aussage und sagt, wenn wir das tun, wirkt es sich aus auch auf die körperliche Gesundheit, aber auch auf die Beziehungen untereinander. In beide Richtungen ist Heilung immer wieder nötig. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte für uns. Viele Menschen gehen davon aus, dass nur Gott Sünden vergibt. Dabei hat Jesus das mehrmals seinen Jüngern zugesprochen, dass sie Sünden vergeben sollen. Wir haben im Vaterunser diese Aussage, dass wir Gott darum bitten, dass er uns genau so vergibt, wie wir denen vergeben, die uns vergeben haben. Das heißt, wenn wir das nicht tun, bitten wir mit anderen Worten, Gott darum vergib uns auch nicht. Ich weiß nicht, ob sich das jeder bewusst macht, wenn er das Vaterunser bittet. Für mich hat das lange Zeit dazu geführt, dass ich diesen Satz immer weggelassen habe. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Damals war ich so 14, 15 und dachte, schlauer zu sein als viele andere. Aber das ist so der Punkt. Da, wo wir Spannungen untereinander haben und sie uns vergeben, heilt ganz vieles. Manchmal sogar körperliche Erkrankungen spontan gehen weg, nur dadurch, dass man sich vergeben hat. Manche Rückenschmerzen verschwinden, das ist so ein typisches Beispiel. Rückenschmerzen verschwinden, wenn ich dem anderen wirklich von Herzen vergeben kann. Und wenn es dann noch besser läuft und der andere mir auch vergibt und man wieder eine Beziehung neu miteinander anfängt, sich wieder versöhnt und das Ganze so richtig schön zusammen weiterläuft, baut das auf und macht uns gesund. Ganz normal. Ich will nicht sagen, dass Krebs dadurch verschwindet, aber selbst das schließe ich nicht aus. Und das sind einfach so die Sachen, mit denen wir zu tun haben. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Einer Welt, die voller Krankheit ist, die voller Nöte ist. Manche, die wir uns geschaffen haben, manche, die durch die Sünde direkt entstanden sind. Ich weiß nicht, was alles wie, wo, was ist. Und ich muss es nicht wissen. Aber ich weiß, da wo wir mit unserem Gott reden, wenn wir etwas haben, was uns belastet, was uns Schwierigkeiten macht, dann hilft er uns. Da, wo wir, wenn es uns gut geht und wir uns freuen, Gott Loblieder singen, stärkt es die Beziehung und baut uns weiter auf. Und da, wo wir die Ältesten um Gebetsunterstützung bitten, wenn wir krank sind, wenn es schlimm ist, wenn es wirklich wichtig ist, dann handelt Gott. Und da, wo wir miteinander so umgehen, dass es uns wichtig ist, dass unsere Beziehungen in Ordnung sind, kann es gar nicht anders sein. Und das ist das, was der Jakobus hier versucht deutlich zu machen. Wenn wir ihm vertrauen, auf ihn bauen und diese Wege gehen, die für uns manchmal völlig unnatürlich zu sein scheinen, erleben wir, wie unser Gott wirklich ist. Ich glaube, dass die Situation im Nahen Osten nur mit einer einzigen Sache wirklich in Ordnung zu bringen ist. Nämlich mit gegenseitiger Vergebung. Ich glaube nicht, dass die passiert. So groß ist mein Glaube leider nicht. Aber das wäre die einzige Möglichkeit, wirklich Frieden zu bringen. Jesus wird irgendwann mal zuschlagen und die ganze Gruppe der Feinde Israels vernichten. Aber auch das ist nicht das, was wir uns eigentlich wünschen, weil es dann für alle anderen zu spät ist. Und deswegen können wir dankbar dafür sein, dass wir nicht im Moment in Israel oder im Gazastreifen leben oder in der Westbank. Wir können dankbar dafür sein, dass wir in einer Gegend leben, wo das nicht so schlimm ist. Und trotzdem werden bei uns auch immer wieder neue Gräben aufgerissen. Die einen sagen, die anderen kümmern sich nicht genug um die Umwelt. Die anderen sagen, aber die kümmern sich nicht mehr um die Wirtschaft. Und die anderen sagen, aber die, denen ist völlig egal, wie die Menschen leben. Und die anderen sagen, aber wir müssen uns doch um die kümmern, denen es noch viel schlechter geht als uns. Solange wir immer nur die Fehler bei den anderen sehen, wird sich nichts ändern. Ändern können wir nur da, wo wir einander vergeben und voller Liebe mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, umgehen. Nur da ist wirklich neues Leben möglich, Freude und Hoffnung. Und das wünsche ich mir, auch wenn ich davon ausgehe, dass es wahrscheinlich in die andere Richtung gehen wird. Aber ich wünsche es mir trotzdem. Und ich traue mich auch immer noch dafür zu beten. Und ich bitte unseren Gott dafür, dass er eingreift. Wenigstens da, wo es wirklich so um nahe Beziehungen geht. Und es sind dann immer erfreuliche Sachen zu erleben, wie Gott dann doch hilft, obwohl wir nicht mehr damit gerechnet haben. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns liebst. Du kennst uns, du siehst uns, du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Gedanken, du siehst unsere Wünsche und unsere Verletzungen, unsere Schmerzen, unsere Wunden, all das, was in uns drin steckt, was uns das Leben rauben will. Aber du hast gesagt, du bist gekommen, um uns das Leben im Überfluss zu geben. Und darum bitten wir dich, hilf uns, einander zu vergeben. Hilf uns, einander nicht zu verurteilen. Hilf uns, dass wir in dem Umfeld, in dem wir leben, leben, so dass die anderen erkennen können, es geht auch anders. Und ich bitte dich auch für diese so unsagbar schwere Situation jetzt im Nahen Osten, um Israel herum. Ich bitte dich um Frieden, um Weisheit, Verstand, aber auch um Barmherzigkeit. Herr, bitte führe und leite du diese Situation und lenk du sie so, dass nicht unnötig viel Schaden und Schmerzen und Leid verursacht wird. Danke dafür, dass du mit dabei bist und auch das siehst und kennst. Herr, dein Volk ist dir immer noch sehr wichtig, auch wenn sie kaum etwas von dir wissen wollen und selber an vielen Sachen schuld sind. Ist das, was jetzt passiert, einfach nicht das, was richtig oder gut wäre? Und darum bitten wir dich, erbarme dich, auch über den Nahen Osten, über diese ganze Situation dort. Herr, bitte führe und leite du aber auch uns in unseren Gedanken, in unseren Wünschen und in dem, was wir wollen, was uns wichtig ist, damit wir auf dich sehen und dir vertrauen. Danke dafür, dass du da bist und dass wir uns auf dich verlassen können für Zeit und Ewigkeit. Amen.